Kuklia, Palepafos. Das Dorf Kuklia befindet sich 16 Kilometer südwestlich der heutigen Stadt Paphos. Die archäologischen Funde in seiner Umgebung stammen aus verschiedenen Zeitabschnitten und bezeugen menschliche Aktivitäten über 5000 Jahre hinweg, von der späten Kupferzeit ca. 2800 v. Chr. Bis zur Gegenwart. Hier befand sich das antike Palepafos mit dem bedeutendsten Heiligtum der Aphrodite. Diese archäologische Stätte wurde in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen. Lassen Sie uns zunächst einen Rückblick auf die Geschichte von Palepafos mit Bezug auf die wichtigsten archäologischen Fundstücke unternehmen und danach den Ort selbst besichtigen. Paphos war der Sitz des gleichnamigen Königreichs im antiken Zypern bis zum 4. Jahrhundert vor Christus, als Zypern in die Hände der Ptolemäer von Ägypten fiel. Sie verlegten das Verwaltungszentrum nach Nea Paphos, den Ort der heutigen Stadt Paphos. Das Königreich umfasste eine bedeutende Fläche von Westzypern, von der Halbinsel Akamas bis zu den Hügeln von Bissuri. Es grenzte an das Königreich von Kurion im Osten und das von Marion im Norden. Von der späten Kupferzeit an war Paphos das wichtigste Stadt- und Verwaltungszentrum dieser Gegend. Die alluvialen Bodenablagerungen trugen wesentlich zur wirtschaftlichen Entwicklung durch den Getreideanbau bei. Noch wichtiger war aber das Heiligtum der Göttin Aphrodite, das die Stadt Palepafos viele Jahrhunderte lang zu einer der bedeutendsten Kultstätten machte. In seiner Theogonie schreibt Hesiod, dass die Göttin einige Kilometer südwestlich von Palepafos, dem heutigen Dorf Kuklia, aus dem Schaum des Meeres auftauchte. Dieser Mythos wird auch von einem spanisch-römischen Geographen aus dem 1. Jahrhundert nach Christus, Pomponius Melas, verbreitet. Der jeweilige König der Stadt erbte auch den Titel des Hohepriesters der Göttin, der einen großen Einfluss auf der Insel ausübte. Dies bezeugen die antiken Inschriften, die sich auf den König der Stadt Paphos, Priester de Anassa, beziehen. Anassa war ein traditioneller, ehrenhafter Name der Paphiodin Aphrodite. Die systematischen archäologischen Ausgrabungen vom Ende des 19. Jahrhunderts an brachten Beweisstücke für die einzigartige und ununterbrochene Kulturgeschichte von Paphos ans Licht. Tatsächlich können wir die fortdauernde Verehrung der Göttin in ihrem Heiligtum von 1200 v. Chr. Bis zum Ende des 4. Jahrhunderts nach Christus verfolgen. Viele Hinweise deuten auf die Verehrung einer anatolitischen Göttin, der großen Göttin hin, die mit der Fruchtbarkeit verbunden war und verschiedene Züge in sich vereinigt. Einerseits gab es eine Beziehung zur anatolitischen Astarte und andererseits wurde sie nach Ankunft der griechischen Achäer auf der Insel mit Aphrodite gleichgesetzt. Die Verehrung der Göttin am gleichen Ort von der Kupferzeit bis zum 4. Jahrhundert nach Christus macht das Heiligtum von Palepafos zum langlebigsten in der Geschichte der Kultstätten Zyperns. An vielen Plätzen fand man eine große Anzahl von kupferzeitlichen Fundstücken wie Werkzeuge und Tonscherben. Bemerkenswert sind auch die Kultobjekte, die in der Umgebung des Heiligtums der Aphrodite an den Orten Evreti und Asproi gefunden wurden, im östlichen Bereich der antiken Stadt. Man fand Kultobjekte wie Anhänger aus Pikrolit, einen ungewöhnlichen Anhänger aus Knochen, der eine Männerfigur darstellt, sowie die Bruchstücke einer oben abgerundeten Kultfigur mit grob geformten Armen. Sie ist mit den Statuetten von Chirokitia, Sotira und Erimi verwandt. Weil es keine Funde aus der frühen Kupferzeit gibt, nehmen wir an, dass die Gegend in diesem Zeitraum noch nicht besiedelt war. In der mittleren Kupferzeit 1900 bis 1650 war sie sicher besiedelt, da man einige Gefäße in Gräben gefunden hat. Sie waren hauptsächlich aus Ton, weiß und bemalt, wie der vogelförmige Behälter, der sich im Museum Ashmolean in Großbritannien befindet. Die Mehrzahl der Funde aus der späten Kupferzeit, 1650 bis 1050 v. Chr., zeugt von einer lebhaften Aktivität in dieser Gegend. Beeindruckende Tonkrüge, ein Stück von einer Elfenbeinschatulle und ein Spiegelgriff aus Elfenbein. Die goldenen Schmuckstücke bezeugen, dass Palepafos eines der bedeutendsten wirtschaftlichen und künstlerischen Zentren der Insel war, eine Stadt mit einer blühenden Handwerkskunst und vielseitigen Beziehungen zu Ost und West, wie das breite Spektrum der Funde bestätigt. Überreste von Siedlungen aus dieser Periode wurden fast keine gefunden, vielleicht weil die dichte Besiedlung der Gegend während der archäischen und klassischen Jahre folgte. Brunnen und Lagerräume mit Vorratsgefäßen bezeugen das Vorhandensein einer örtlichen Keramikwerkstatt sowie von Kunstwerkstätten für feinen Schmuck und Figuren aus Elfenbein und auch für die Kupferverarbeitung. Es gab sogar Werkzeuge aus Eisen, die gegen Ende des 12. Jahrhunderts vor Christus erschienen. Die importierten Funde bezeugen die Handelsbeziehungen mit dem Osten, besonders mit Syrien und Ägypten. Das erste denkwürdige Heiligtum entstand an diesem Ort um 1200 vor Christus, nach dem Vorbild der im Freien angelegten des Nahen Ostens. Zu dieser Zeit begann der Zustrom der griechischen Archäer in Palaiophos während einer Epoche der allgemeinen Völkerwanderungen. Nach Pausanias wurde der Tempel der Aphrodite vom arkadischen König Tegeas Agapinoras gebaut, der von einem Sturm an die Küste Zyperns getrieben wurde, als er von Troja zurückkehrte. Ein anderer Mythos schreibt die Gründung des Heiligtums dem wegen seines Reichtums berühmten zypriotischen König Giniras zu, dem Vater von Adonis. Wenn wir unsere Zeitreise fortsetzen, sehen wir, dass die Stadt Palaiophos während des Übergangs in die Eisenzeit einige Besonderheiten aufweist. Während die anderen Städte Zyperns vollständig zerstört und an anderen Orten neu gegründet wurden, was zum Beispiel mit Engomi Salamina passierte, erlebte Paphos eine fortdauernde Besiedlung und konnte seine privilegierte Lage nutzen, indem es über die Küstenebene wachte. Diesbezügliche Hinweise fand man in Gräbern aus der geometrischen Periode bis zum Ende der klassischen Periode, 1050 bis 325 v. Chr. Der erste historisch dokumentierte König von Palaiophos, des größten Stadtzentrums des südwestlichen Zypern, war Eteandros. Sein Name erscheint zusammen mit anderen tributpflichtigen Königen von Zypern in einer Inschrift des Assyrerkönigs Asarhaddon 673 bis 672 v. Chr. Der Name war bei der Dynastie der Kiniraden beliebt, wie man auf Münzen aus dem 5. und 4. Jahrhundert sieht. Ein historisches Ereignis, das die Archäologen wiederbelebt haben, ist die Ionische Revolution 499 bis 494 v. Chr., bei der sich Paphos und die anderen Städte Zyperns gegen die Perser auflehnten. Die Revolution schlug fehl und die Insel wurde von den Persern eingenommen. Auch Herodot erwähnt diesen Angriff kurz, während andere antike Schriftsteller die Könige von Paphos gemäß dem klassischen Stereotyp beschreiben, wie sie in Luxus lebten und überschwängliche Feste veranstalteten. Nikokles, der letzte König, gründete 320 v. Chr. Neu-Paphos als Hafenstadt und neue Hauptstadt. Im Krieg der Nachfolger stand er auf der Seite der Ptolemäer. Nach der Festigung der Herrschaft der Ptolemäer auf der Insel 284 v. Chr. Wurden die Königreiche dennoch aufgelöst und Zypern wurde ein Bestandteil des Ptolemäischen Königreichs Ägypten. Nach der Gründung von Neu-Paphos wurde das frühere Paphos Palaiophos genannt und aus dem regionalen Zentrum des südwestlichen Zypern wurde ein religiöses Zentrum mit der Eigenschaft einer heiligen Stadt. Das Heiligtum wurde während der römischen Periode neu gebaut und viele private Wohnhäuser entstanden in der Gegend, wie die Entdeckung des Hauses der Leda bezeugt. Auch die große Anzahl von Amphorengriffen mit eingestanzten Verzierungen, die man überall verstreut in der antiken Stadt fand, bezeugt die kontinuierlichen Handelsbeziehungen mit der griechischen Welt. Der Ruhm und die Pracht des Heiligtums von Paphos blieben unverändert über die Jahre hinweg erhalten. Noch im 1. Jahrhundert nach Christus zählt der Geograph Pomponius Melas Palaiophos zusammen mit Salamina und Neu-Paphos zu den drei bedeutendsten Städten Zyperns. Während der römischen Periode konnte man in der Gegend eine auffallende Bauaktivität beobachten. Das Gebiet westlich und unterhalb des heutigen Dorfes Kuklia ist übersät von römischen Ruinen, die noch nicht systematisch erforscht worden sind. Ein Gebäude mit einem Säulengang wurde westlich des Heiligtums teilweise ausgegraben und bei Probeuntersuchungen wurden eine Anzahl von römischen Privathäusern mit erhaltenen Bodenmosaiken entdeckt. Darunter war auch die eindrucksvolle Darstellung von Leda mit dem Schwan, welche im Museum der Denkmalstätte ausgestellt ist. Palebafos behielt also seine Anziehungskraft und seinen beträchtlichen Reichtum bis zur späten römischen Periode. Dies war zum Großteil dem Heiligtum der paphiodischen Göttin Aphrodite zu verdanken, einer in der römischen Welt allbekannten Kultstätte, die Besucher aus dem gesamten Kaiserreich anzog. Während der Festtage beteiligten sich die Gläubigen an rituellen Prozessionen vom Hafen von Neu-Paphos aus bis zum Tempel in Palebafos, bekränzt mit Myrtenzweigen und begleitet von Musik. Bis zur Zeit von Septimius Severus waren die römischen Kaiser Sponsoren des Heiligtums. Bevor er Kaiser wurde, besuchte Titus 69 nach Christus auf seinem Weg nach Syrien Palebafos und war davon sehr beeindruckt. Das Heiligtum der Aphrodite wurde gegen Ende des 1. und Anfang des 2. Jahrhunderts nach Christus renoviert. Die neuen römischen Bauten bildeten zusammen mit den vorhandenen einen Gebäudekomplex aus verschiedenen Perioden, ohne dadurch den ursprünglichen Charakter des Heiligtums zu verändern. Die umfassenden mittelalterlichen Interventionen am Ort erlauben uns nicht zu bestimmen, wann genau das Heiligtum zerstört wurde oder in welchem Ausmaß die starken Erdbeben in Paphos und Kurion zu seinem Niedergang beitrugen. Im 4. Jahrhundert nach Christus wird das Heiligtum von Paphos zum letzten Mal schriftlich erwähnt. Noch in der Mitte dieses Jahrhunderts, 345 bis 350 nach Christus, wurde der Aphrodite-Kult von christlichen Schriftstellern wie Firmicus Modernus kritisiert. Offensichtlich wirkte sich die Verbreitung des Christentums negativ auf die Ausübung des Aphrodite-Kults aus. Der Kult wurde allmählich verdrängt, bis er schließlich von Kaiser Theodosius I. 391 nach Christus verboten wurde, als dieser alle heidnischen Religionen für ungesetzlich erklärte. Der heilige Hieronymus deutet in seiner Schrift Das Leben des heiligen Hilarion an, dass der Tempel der Aphrodite schon gegen Ende des 4. Jahrhunderts nur noch aus Ruinen bestand. Dennoch war die Stadt bis zum 7. Jahrhundert nach Christus weiter bewohnt. Öllampen mit dem Symbol XR oder dem Kreuz bezeugen das Vorhandensein einer christlichen Gemeinde. Was die nachfolgende Periode bis zum 10. Jahrhundert betrifft, so wurden keine Beweise für eine Bewohnung gefunden. Es scheint also, dass Palebafos sein Ansehen verlor und zu einer bedeutungslosen Gemeinde wurde. Das änderte sich wieder im 12. Jahrhundert, als Palebafos in Gouvouklia umbenannt wird und sich wieder entwickelt, hauptsächlich dank der Zugerherstellung. Die Burg mit dem Anbauten für die Geräte auf dem Gelände des Heiligtums und die Einrichtungen für die Zuckerherstellung am Ort Stavros wurden scheinbar von den Königen der Lusignan im 13. Jahrhundert gebaut. Die Burg diente als örtliches Verwaltungszentrum, aber auch als Hauptquartier des königlichen Aufsehers, der den gewinnbringenden Zuckeranbau und die Zuckerherstellung im Raum Paphos leitete und kontrollierte. Nach 1571 ging das fränkische Gouvouklia in die Hände der Osmanen über und wurde in ein Lager für Getreide und Baumwolle umgewandelt. Reisende erwähnen die ertragreichen Felder in der Gegend sowie auch die Herstellung von Seide. Das Dorf wird als Teil des Verwaltungsbezirks von Paphos beschrieben. Das mittelalterliche Herrenhaus von einst wurde zum Sitz der Gutsverwaltung und gehörte zunächst dem Sultan. Danach wurde es dem Großwesir Mehmed von ganz Zypern überlassen. Später ging es in den Besitz seiner Tochter über und ab 1951 an die Regierung. Es folgte die Restaurierung und seitdem dient es als Museum. Zeichen des Niedergangs wurden seit dem 19. Jahrhundert beobachtet, denn verschiedene Reisende beschrieben Kuklia als ein fast verlassenes Dorf, in welchem nur wenige griechische und türkische Familien zusammenlebten. Die Dorfbewohner hielten die Erinnerung an den alten heidnischen Kult am Leben. Bis noch vor wenigen Jahren ließen die jungen Mütter Kerzen zu Ehren der Panagia Galadariotissa, der Milchspendenden, an einer Säule, die offenbar auf dem Gelände des Heiligtums auffiel. Lassen Sie uns nun das archäologische Gebiet in Vivo besuchen und die Denkmalstätten im Detail sehen. Vom Besuchereingang aus betreten wir die archäologische Stätte von der Nordseite aus, gehen durch das Wächterbüro und finden dann vor uns links die Ruinen des Heiligtums der Aphrodite. Rechts entlang des gepflasterten Wegs sehen wir architektonische Überreste aus allen Perioden. Gegenüber im Hintergrund das mittelalterliche Gutshaus der Lusignan und das Museum. Das Heiligtum mit seinem Umfeld umfasst das Gebiet von der Südseite der Dorfhäuser bis zum mittelalterlichen Gutshaus. Antike Schriftsteller berichten von der Großartigkeit dieses Heiligtums sowie von den rituellen Zeremonien, die auf den uralten Bräuchen aus der Ägäis und dem Nahen Osten beruhten. Bei Kulten ohne Personenbildnissen wie auch bei anderen Religionen des östlichen Mittelmeerraumes dient als Symbol für die Göttin der Waitilo ein kegelförmiger Stein aus Andesit, ein Vulkangestein. Der Waitilo, der an diesem Ort gefunden wurde, ist im Museum von Kuklia ausgestellt. Die Bedeutung dieses heiligen Steins wurde durch die Tonstempel aus der hellenistischen Periode und die römischen Münzen bestätigt, die an diesem Ort gefunden wurden. Darauf ist das kegelförmige Kultobjekt zwischen zwei Säulen unter einem leichten Überdach abgebildet. Dreiteiliges Heiligtum. Der Hauptaltar, wo nur Gottesdienste und Opfergaben eines reinen Feuers erlaubt waren, befand sich im Freien, wurde aber nicht vom Regen nass. Die Bauten des Heiligtums unterlagen im Laufe der Zeit vielen Veränderungen und Beschädigungen. Im Mittelalter wurden die Ruinen als Baumaterial verwendet, besonders für die Zuckerfabrik und vielleicht auch für das Gutshaus. Trotz aller Schwierigkeiten und den Zerstörungen überdauerte der Kult mehr als 1600 Jahre. Die Überreste am Ort des Heiligtums können in zwei bauliche Einheiten aufgeteilt werden. Südlich das Heiligtum I der späten Kupferzeit und nördlich das römische Heiligtum II, das gegen Ende des 1. Jahrhunderts bis zum Beginn des 2. Jahrhunderts nach Christus gebaut worden ist. Wenn wir vom Pflasterweg in der Nähe des mittelalterlichen Gutshauses herkommen, können wir von dort aus die Überreste vom Heiligtum I sehen. Davon sind die riesigen Kalksteinblöcke erhalten, sowie die südwestliche und nördliche Außenmauer. Sie bezeugen, dass das Heiligtum in zwei Teile geteilt war, in einen nach oben offenen Tempel und in einen überdachten Saal. Es ist nicht bekannt, wozu die unregelmäßigen Öffnungen in der Mauer des Tempels dienten. Auch wurde ein flaches Becken im Boden des Tempels gefunden, das vielleicht zur Reinigung der Pilger oder zur Ablage von Opfergaben diente. Zwischen dem Becken und dem Saal gibt es noch immer einen Kalksteinblock, auf welchen man wahrscheinlich Hörner als Kultobjekte gestellt hatte oder ein quadratisches Kapitell mit abgestuften Seiten, so ähnlich wie diejenigen, die nebenan entlang des Weges ausgestellt sind. Es gilt als sicher, dass es Altare gegeben hat, aber deren Spuren sind nicht nachzuweisen. Der überdachte Saal stellte wahrscheinlich das innerste Heiligtum dar, das nur für wenige zugänglich war. Es handelte sich um ein längliches, höher gelegenes Bauwerk mit kompakten Mauern. Die übrigen Mauern bestanden aus sorgfältig zurechtgehauenen, rechteckigen Kalksteinblöcken. An der Ostseite und in der Mitte des Bauwerks gibt es zwei Längsreihen von viereckigen Sockeln, auf denen einmal viereckige Säulen standen. Dieses Heiligtum unterscheidet sich von anderen, die in Zypern gefunden wurden, durch die mächtigen Steinmauern des Tempels und die ebenso eindrucksvolle angrenzende Säulenhalle. Wie es scheint, wurde es bis zu dem starken Erdbeben von 76 bis 77 kontinuierlich benutzt. Am gleichen Ort fand man ein rituelles Tongefäß aus dem 13. oder 12. Jahrhundert vor Christus, das heute im Museum von Kuklia ausgestellt ist. Die wenigen Votivstatuetten vom Typ Astarte mit phönizischem Einfluss, das heißt weibliche Figuren mit den Armen unter der Brust, gehen auf den frühen Fruchtbarkeitskult zurück. Dieser Kult hatte die Göttin der Fruchtbarkeit aus der Kupferzeit im Mittelpunkt und wurde von der zypriotischen Bevölkerung der zypriotischen Periode am Leben erhalten, bis die Siedler aus der Ägäis den Charakter der Göttin veränderten. Diese Entwicklung wird durch den Fund von Statuetten der Göttin mit den erhobenen Armen untermauert, die wahrscheinlich während des 11. Jahrhunderts aus Kreta eingeführt wurden. Ein Andenken an die Achäer ist auch die Bezeichnung der Göttin von Paphos als Anassa, welche bis zum Ende der klassischen Periode beibehalten wurde. Seit damals wird die Göttin von Paphos entsprechend dem Vorbild der Aphrodite aus dem griechischen Raum dargestellt. Es gab sicher sehr viele Skulpturen aus Kupfer und Stein und schätzungsweise 50 Kupferstatuen schmückten einst die Sockel ohne Inschrift, obwohl davon nur ein Finger gerettet wurde. Die meisten Marmorstatuen wurden wahrscheinlich in den Kalkofen geworfen, wie diejenige, die an der südwestlichen Ecke des nördlichen Saals entdeckt wurde. Das römische Heiligtum II wurde neben dem ersten Heiligtum in nordöstlicher Richtung gebaut und umfasst eine Fläche von 79 x 67 Quadratmeter. Es war nach dem gleichen Vorbild mit einem offenen Hof angelegt, womit die architektonische Tradition der Kultstätte von Paphos beibehalten wurde. Von den wenigen Überresten zu urteilen, war es in Hufeisenform gebaut, zum Westen hin geöffnet und verband so die östliche mit der westlichen Tradition. Man kann sich nur schwer vorstellen, wie der östliche Flügel war, denn die mittelalterlichen und neueren Bauten ersetzten die vorhergehenden. Die südliche Halle war ein länglicher Raum mit Mosaikboden, 56 x 10,5 Quadratmeter, umgeben von einer höher gelegenen Plattform. Heute ist noch ein kleiner Teil des Mosaiks mit kunstvollen geometrischen Mustern erhalten. Entlang der Mittelachse gab es eine Reihe von dorischen Säulen auf quadratischen Sockeln, welche das Dach stützten. An der Südseite kann man die rechteckigen Grundmauern einer Treppe erkennen, die zum Heiligtum I führte. Die nördliche Halle war etwas kleiner als die südliche, während ein Großteil der östlichen Seite unter einem neuzeitlichen Wohngebäude liegt. Auch ein Teil des einfach gemusterten Mosaikbodens ist erhalten. Beide Flügel dienten als Räume für rituelle Festessen. Auf der Plattform ruhten sich die Gläubigen während der Mahlzeiten aus. Ähnliche Bauwerke fand man auch in Bergamos und im Apollo-Tempel in Kurion. Der riesige rechteckige Pfeiler, der sich hier befindet, stammt aus dem Heiligtum der späten Kupferzeit und genau dort haben die jungen Mütter aus dem Dorf bis vor einigen Jahren Kerzen zu Ehren der Panagia Galadariotissa gelassen. Dies war also der Ort, an dem die Göttin Aphrodite verehrt wurde und die von Homer im 8. Jahrhundert vor Christus zum ersten Mal als die Aphrodite Kyprida, schaumgeborene Zypriotin, erwähnt wurde. Danach nannte Hesiod sie Aphrodite Kyprogenia, in Zypern geborene. Wir begegnen ihr auch unter den Namen Botnia Kypru, Herrin von Zypern, Agrea, Göttin der Gipfel und der Landzungen, Pondia Enalia, Herrin des Meeres, Urania, die Himmlische, Pandimos, Göttin aller, Enchios, die Waffentragende, Aphrodito, männliche Aphrodite, Adonia, die Trauende mit Beziehung zum Totenreich, Eleimon, die Barmherzige, Chrysostephanos, die Goldbekränzte. Das zypriotische Fremdenverkehrsamt hat in Zusammenarbeit mit dem Amt für Denkmalschutz den Kulturweg Aphrodite geschaffen. Aus diesem Grund sehen wir an dieser archäologischen Stätte zwei große Schilder mit Informationen über diese bedeutende Göttin. Ähnliche Schilder wurden auch in Amathunda bei Limassol und in Kition Larnaca aufgestellt, wo man ebenfalls Überreste von Heiligtümern der gleichen Göttin gefunden hat. Andere Stätten, die in diesem Kulturweg aufgenommen wurden, sind Neu-Paphos, die Siedlung Lemba aus der Kupferzeit, Hieroskipu, früher der Heilige Garten, der Göttin gewidmet, sowie auch Thamassos im Dorf Politico. In die gleiche Route wurde auch ein Teil des Wanderwegs südlich des Salzsees von Larnaca aufgenommen, denn viele Pflanzen und Muscheln aus der Gegend haben eine Beziehung zu dieser besonderen Göttin. Pflanzen wie die Rose, Rosa, der Granatapfelbaum, Punica granatum, der Oregano, Oreganum dictamus, die Narzisse, Narcissus poeticus, die Myrte, Myrtus communis, die Anemone, Anemone coronara. Die Muschelarten, die sich auf die Göttin Aphrodite beziehen, sind einige aus der Familie der Astartide, Cartide, Kybraide und Veneride. Wenn wir nun das Heiligtum II hinter uns lassen und auf die andere Seite der gepflasterten Straße gehen, finden wir die Ruinen von römischen Gebäuden, die sicher sehr eindrucksvoll für die Besucher waren, die vom Meer herkamen. Auffallend ist das große Bodenmosaik im Atrium eines Wohnhauses mit Säulengang. Es handelt sich dabei um die Darstellung von Leder mit dem Schwan, von dem wir hier eine Kopie sehen. Sichtbar sind auch die Ruinen einer kleinen byzantinischen Kirche aus dem 16. Jahrhundert, die dem heiligen Nikolaus gewidmet war und 200 Jahre später zerstört wurde. Wir gehen nun auf das mittelalterliche Gutshaus zu. Die Lusignan haben diesen besonderen Platz ausgewählt, um hier im 13. Jahrhundert ihren Sitz für die Bezirksverwaltung und die Aufsicht über die Zuckerherstellung und die königlichen Zuckerrohrplantagen einzurichten. Nach 1571 wurde das Gutshaus in das Herrenhaus des Aufsehers der türkischen Ländereien von Kuklia umgewandelt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde es aber langsam verlassen. Als es in die Hände des Amtes für Denkmalschutz überging, wurden der westliche, östliche und nördliche Flügel restauriert, um dort danach das archäologische Museum und seine Lagerräume unterzubringen. Das mächtige Bauwerk ist aus einheimischem Sandstein gebaut. Die Außenwände wurden mit Streben verstärkt und die Gebäude sind um einen großen Innenhof angeordnet. Die westlichen und südlichen Flügel werden als Lager und Behelfsräume benutzt, während der Ostflügel für Besucher geöffnet ist. Im Souterrain des Ostflügels befindet sich ein gotischer Saal, eines der schönsten uns erhaltenen Beispiele für weltliche gotische Architektur auf der Insel. Der Saal hat die Ausmaße 27,3 x 6,80 Quadratmeter und ist 5,70 Meter hoch. Er besitzt vier aufeinanderfolgende Bögen mit Kreuzgewölben und verweist auf den gotischen Stil von Burgund und Südfrankreich aus dem 13. Jahrhundert. Das Tageslicht dringt durch enge viereckige Fenster. Eindrucksvoll ist auch das mittelalterliche Mauerwerk des Ostflügels, das aus besonders sorgfältig gesetzten Steinziegeln besteht. Die übrigen Mauern sind aus dem heimischen Sandstein. Im Erdgeschoss befinden sich zwei große, geräumige Säle mit einem Flachdach, das durch große Balken gestützt wird. Die Räume sind miteinander über eine mit Steinen gepflasterte ansteigende Rampe verbunden und dienen heutzutage als Ausstellungsräume für das Museum. Im unteren Saal ist der Fußboden mit einem Mosaik aus einem römischen Wohnhaus geschmückt, das am Ort Alonia gefunden wurde. Es sind auch Funde aus dem Heiligtum der Aphrodite ausgestellt, wie der Vaitilos, der kegelförmige Kultstein, eine kleine Anzahl von Statuetten, eine Tonwanne für den Wassertransport und das übergroße Vorratsgefäß aus Ton, das durch seine reliefartige Verzierung an einem seiner Griffe auffällt. Im oberen Saal werden in chronologischer Reihenfolge von der Kupferzeit bis zu den Jahren der osmanischen Herrschaft von links beginnend verschiedene Funde aus Palaiophos gezeigt. Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Tonbadewanne in der Mitte des Saals, die kegelförmigen Tongefäße und die kleinen Krüge im Hintergrund rechts, die bei der Zuckerherstellung verwendet wurden, sowie das Originalmosaik aus der Römerzeit mit Leder und dem Schwan rechts in der Nähe des Eingangs. Ein neuer und beeindruckender Fund ist der große Sarkophag aus dem 6. Jahrhundert vor Christus, den wir auf der linken Seite des gleichen Saals sehen. Er wurde 2006 in der Gegend von Cato Alonia entdeckt. Er ist aus Kalkstein, verfügt über einen Reliefschmuck in natürlichen Farben und stützt sich auf vier Füße, die zu Löwenpranken geformt sind. Auf der Vorderseite ist eine Kriegsszene mit Herkules in der Mitte abgebildet. Es handelt sich wahrscheinlich um die erste Belagerung von Troja durch die Griechen, an der außer Herkules auch Telamon, König von Salamina in Griechenland, und die Arkadier teilnahmen. Auf der Rückseite des Sarkophags gibt es eine Szene, die von der 9. Rhapsodie der Odyssee inspiriert ist. Es ist die Szene, in der Odysseus mit seinen Kameraden aus der Höhle des Zyklopen Polyphemus flieht, indem sie sich unter den Schafen verstecken. Auf der einen Schmalseite sieht man, wie ein Krieger einen anderen Getöteten oder Verletzten auf seine Schulter trägt und sich einer Zypresse nähert. Vielleicht handelt es sich dabei um Äander, der den Körper von Achilles trägt. Auf der anderen Schmalseite ist der Kampf zwischen einer Löwin und einem Wildschwein abgebildet. Im gleichen Saal befindet sich auch das Relief von Mariä Verkündigung, ein Beispiel für zypriotische religiöse Volkskunst, das aus der Kirche der Panagia des Katholikis östlich des Heiligtums stammt. Im Innenhof dieses mittelalterlichen Gutshauses finden künstlerische Veranstaltungen statt. Die bedeutendste ist die Abendvorstellung, die der Göttin Aphrodite gewidmet ist und im Rahmen des jährlichen Festivals Is Aphrodidin stattfindet. Es wird von der Stadt Geroskipu zusammen mit der Gemeinde Kuklia organisiert. Die Veranstaltung verbindet gewöhnlich Oper, Poesie, Chorgesang und Ballett miteinander. Andere bedeutende Denkmalstätten der Gegend sind die Kirche der Panagia des Katholikis, die Festungsanlagen vom Hügel Marcello mit dem nordwestlichen Tor von Palepaphos, das königliche Grab der späten klassischen Periode, das Wohnhaus mit Säulenumgang in Evredi Arkalu, die Ölmühle in Kuklia in der Gegend Stilarka und die Zuckerfabrik der Lusignan in der Küstenebene. Außerhalb der Umzäunung östlich des Heiligtums befindet sich die Kirche der Panagia des Katholikis, eine bedeutende mittelalterliche Denkmalstätte mit schmalen Fenstern, die in einem Spitzbogen enden. Die ursprüngliche Kirche hatte eine freie Kreuzform mit einer hohen, runden Kuppel und wurde im 12. oder 13. Jahrhundert gebaut. Die Erweiterung des Westschiffs geschah im 16. Jahrhundert. Nur sehr abgenutzt und dunkel sind die Wandmalereien aus dem 15. Jahrhundert erhalten. Auffallend ist die Szene auf der zweiten Wand, die die Flüsse Euphrat und Tigris als zwei Köpfe darstellt, aus denen Bäche strömen und so den Garten Eden am jüngsten Tag bilden. Ursprünglich hieß die Kirche Panagia Aphroditissa und später Panagia Chrysopolitissa, wie Sir Harry Lake bestätigt. Schließlich wurde sie in Panagia Katholiki, das heißt von allen umbenannt. Zwischen den Flüssen Xero und Jarizo am Ort Stilarka, einige Kilometer südwestlich des Aphrodite-Tempels, fand man das einzige Paar von gelochten Monolithen aus Kalkstein. Deshalb werden sie als etwas Besonderes unter den 50 gelochten Steinpfeilern angesehen, die bisher in Zypern gefunden wurden. Als erster fragte sich der italienische Diplomat Luigi Palma di Cesnola, der im 19. Jahrhundert in Zypern lebte, wozu diese Monolithen dienten. Guillard war der Erste, der die Meinung äußerte, dass diese Monolithen ein Teil der Ausstattung einer Olivenpresse war. Diese massiven Steinpfeiler dienten als Achsen, mit Hilfe derer die runden Mühlsteine bewegt wurden, um die Oliven zu zermalmen. Danach wurde dieser Brei ausgepresst und das Olivenöl floss durch eine Rinne in die 5 Auffangbecken, die sich weiter unten befanden. Exemplare der dunkel gefärbten attischen Keramik, die man am gleichen Ort fand, stammen vom Ende des 4. Jahrhunderts bis Beginn des 3. Jahrhunderts vor Christus. Bemerkenswert ist auch die Zuckerfabrik der Lusignan in der Küstenebene. Es war ein gewinnbringender Industriezweig in den östlichen Mittelmeergebieten vom 13. Jahrhundert bis zum 16. Jahrhundert nach Christus, der sich in diesem Gebiet durch die Araber und die Kreuzzüge verbreitete. Dank der wissenschaftlichen Nachforschungen der helvetisch-deutschen Gruppe in Kuvuklia konnten viele Informationen hinsichtlich der Funktionsweise der Zuckerproduktion gesammelt werden. Sicher gab es auch am Ort des Heiligtums noch Fabrikanlagen, die aber nicht mehr erhalten sind. Es gibt nur noch die Überreste des Netzes für die Wasserversorgung im Hof des Heiligtums und viele Sammelbecken, die in den Fels gehauen wurden. Am Ort Kuklia Stavros, circa 10 Minuten zu Fuß östlich der Denkmalstätte, wurde eine der wenigen Zuckerfabriken des Mittelmeerraumes und des Nahen Ostens gefunden, und zwar mit der für die Produktion wesentlichen Teile, die auch noch vom Ende des 13. Jahrhunderts bis zum Ende des 16. Jahrhunderts in Betrieb war. Die Funde bezeugen, dass die treibende Kraft der Mühle das Wasser war, das aus den Quellen des Waldes Orides stammte und über das mittelalterliche Aquädukt floss. Mit Hilfe der senkrechten Achse der Monolithen wurden die Mühlsteine bewegt, um das Zuckerrohr zu zermalmen. Der Zuckerbrei wurde extrahiert, gekocht und dann gesäubert. Anschließend schüttete man die Mischung in kleine Tonformen und es entstanden Zuckerkegel, während die Flüssigkeit in Gefäße tropfte und die Melasse bildete. Schließlich wurde das Zucker in Kegel- oder Pulverform in kleinen Holzkisten exportiert.
Der gleiche Prozess wird zusammen mit entsprechenden Zeichnungen vom italienischen Ingenieur Giovanello Turiano 1560 beschrieben. Das architektonische Vorbild dieser Anlagen diente als Vorlage für den Johanniterorden, als dieser eine Zuckerfabrik neben der Burg von Colossi baute, sowie auch für die Familie Cornaro in Episcopi. Man fand tausende von Formen. Die Tongefäße, die man hier fand, zeugen von einer gewaltigen Zuckerproduktion und dem bedeutenden Einkommen, das die Ausfuhr in den Westen erbrachte. Schriftliche Informationen berichten vom zypriotischen Zucker in Pulverform als dem besten auf dem Markt. Begolotti schreibt dem zypriotischen Zucker in seinem Handbuch La Pratica della Mercatura den höchsten Marktwert zu. Dies ist also die eindrucksvolle Denkmalstätte von Kuklia, die Zeugnis für den jahrtausendelang ununterbrochenen Kult der Aphrodite ablegt, der Göttin der Schönheit und Liebe, aber auch für den Wohlstand des Stadtkönigreichs im Laufe der Jahrhunderte.